In meinen Fortbildungen sage ich oft, dass jedes Problem sich mit Bildung lösen lässt. Wir sprechen in diesem Podcast im Rahmen der Weiterbildungsgespräche mal genau über diesen Gedankengang und was Bildung und lebenslanges Lernen für eine Bedeutung hat. Herzlich willkommen bei Intradental, dem Podcast, der für Ihre Praxis Wissenschaft. Heute ist wieder Dienstagabend und wir sitzen wieder hier, Frau Kersting, im Rahmen unserer Reihe der Weiterbildungsgespräche. Und ich habe mir gedacht, heute machen wir Weiterbildung zum Thema. Denn jetzt ist gerade aktuell totale Fortbildungssaison. Wir haben das Curriculum Endodontie in Remscheid im Fundamental abgeschlossen. Da war letzte Woche Samstag, das dritte Modul. Das war sehr schön. Das war richtig ausgebucht. Das war sogar überbucht, sodass wir dann für das nächste Frühjahr auch schon wieder Teilnehmer haben. Und man merkt, die Leute sind richtig fortbildungsdurstig. So durstig, wie sie nach Fortbildungen sind. Denn ich kenne sie ja nun mal schon seit 2006, denke ich. Da haben sie dann an der Uni Wittenherdecke angefangen zu studieren und waren dann ab dem ersten Semester bei mir im Kurs. Das war die Zeit, wo ich auch noch Studenten ausgebildet habe. Momentan komme ich dazu zeitlich nicht mehr. Aber auffällig bei ihnen war das akribische Arbeiten, die Liebe zum Detail und dann auch dazu, die Mikroskope zu verwenden. Und dann gab es bei ihnen im Semester aber so eine Strömung, wo die Studenten selber Fortbildung organisiert haben.
Ja, das war eher ein Semester unter uns. Das
Ah, so war das.
war mit dem Herrn Dr. Schuh.
Jetzt Doktor.
Jetzt Dr. Schuh,
Hat bei uns
genau.
promoviert. An
Genau.
unserem Institut zu Ende sogar. Ja,
Genau.
stimmt.
Und Sie haben das geleitet, genau. Und da habe ich meine erste Fortbildung studienbegleitend noch gemacht im Rahmen der Endodontie. Ja, und das waren ganz, ganz spannende Tage und das waren ganz, ganz tolle Fortbildungswochenenden. Ich muss sagen, das habe ich bisher auch noch nicht wieder so erlebt. Wir hatten, ich meine, 7 Fortbildungswochenenden, die haben an unterschiedlichen Universitäten in Deutschland stattgefunden. Und es war für mich als Student total bereichernd, weil wir in jedem Modul was anderes besprochen haben, zum einen und zum zweiten die verschiedenen Systeme kennengelernt haben, was es auf dem Markt an maschinellen Pfeilen gibt. Und die Firmen waren wirklich so kulant, dass ein Großteil des Materials, also eigentlich das gesamte Material, gestellt wurde. Und wir durften uns wirklich breit ausprobieren. Und das hat mir einen riesig großen und tiefen Einblick in die Endodontie gegeben und hat wirklich geschafft, Freude für mehr zu wecken. Und da bin ich total dankbar für. Also ich habe das noch nicht wieder so erlebt. Und ich erlebe das momentan bei meiner Weiterbildung auch nicht so. Also
Tatsächlich.
ganz großes Lob, ja.
Okay, ja mei, ja mei. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass das so quasi der Masterstudiengang Light war,
Nein.
damals 2007 oder 2008. Also ich als Lehrkörper fand das natürlich total faszinierend, dass die Studenten selber ein Curriculum organisieren, obwohl sie halt gerade angefangen haben zu studieren.
Bei mich traf das so ein bisschen gegen Mitte, Ende der klinischen Phase. Deswegen konnte ich damit schon sehr viel anfangen.
Okay.
Und deswegen ist das im Grunde genommen auf sehr fruchtbaren Boden gefallen, weil ich bis dato schon Erfahrungen gesammelt hatte, die mich aber immer wieder an den Punkt gebracht haben, wo ich halt nicht weiterkam. Und das ist ja immer genau der Punkt, wenn man sich aufmacht und nach Fortbildung sucht, die Stelle, wo man halt sieht, man kommt selber nicht mehr weiter und jetzt will man es doch genauer wissen.
Ja. Ich kann mich erinnern, dass das damals auch vom Lehrkörper an der Uni, also von einigen nicht besonders mit Freude aufgenommen wurde. Das war so, dass da gerade ein neuer Dekan eingezogen ist, der aus Düsseldorf kam. Und das war für ihn so ein bisschen wie ein Affront, weil er sich dann dachte, ja Mensch, die Leute lernen das doch hier schon super gut. Was wollen die sich denn dann jetzt Referenten von anderen Universitäten ranholen? Und das ist so. Ich habe das genau umgekehrt empfunden, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, weil ich finde das immer extrem unterstützenswert, wenn es eine Lernbereitschaft gibt, die vom Inneren heraus ein Feuer entfacht. Also da kann sich ja jeder Lehrer kann sich ja über so eine Situation nur freuen. Und jeder, dem das ein Dorn im Auge ist, zeigt eigentlich seinen wahren Charakter, dass er selber nicht richtig verstanden hat und Angst hat, dass andere das jetzt merken. Das ist jetzt so mein Eindruck gewesen. Und umgekehrt ist es halt so, Sie kennen ja meine Meinung, Wissenschaft führt ja immer in kleinen Schritten zur Erkenntnis und eigentlich führen Forschungsergebnisse dazu, dass man noch mehr Fragen hat. Und ein Hochschullehrer sollte immer danach streben, dass er eben das, was er meint, als gegeben ansehen zu müssen, doch immer wieder hinterfragen sollte. Ansonsten ist man dann schon in jungen Jahren sehr alt. Ja. Aber das fand ich ganz herausragend. Was mich jetzt ein bisschen erstaunt hat, ist, dass das so einen riesen Impact auf Ihre Klinik gehabt hat. Das ist jetzt wirklich eine neue Info.
Ja.
Und dass Sie das jetzt im Rahmen des Masterstudiengangs auch eher nicht so erleben, also dass es so in die Breite geht. Wie kommt das? Weil Sie haben doch eigentlich relativ viel Zeit. Also jetzt waren Sie ja letztes Wochenende auch wieder 3 Tage dort.
Ja, also ich denke, zum einen, unser Masterstudiengang hat angefangen und lief gerade ein Vierteljahr und dann kam die Pandemie dazwischen. Das heißt, wir hatten sehr viele Online-Veranstaltungen und das ist in der Qualität gar nicht miteinander zu vergleichen. Die praktischen Module, die gewesen wären in Bensheim, wurden auch noch abgesagt.
Ach, tatsächlich, okay.
Das Ganze konnte auch nicht an Echtzähnen laufen, sondern musste an Plastikzähnen laufen, größtenteils. Von daher war es relativ improvisiert und fast den gesamten Materialinput mussten wir halt selber leisten. Also man hat sich im wahrsten Sinne des Wortes wieder wie ein Student gefühlt, wenn man auf einmal eine Materialliste gekriegt hat, die man halt bestellen musste,
Auch was die
sozusagen.
Feilen anbelangt.
Ja, wenn man es nicht
Okay.
hatte. Also ein, zwei Anschauungsmodelle gab es dann immer, aber größtenteils war das halt in Eigenleistung mitzubringen, die Dinge. Und ich glaube, es hängt auch ganz viel davon ab, wie man lernt, wie man da selber strukturiert ist. Mir hat es halt damals im Curriculum sehr viel geholfen, dass wir uns sehr ausprobieren durften, neben dem Vorlesungsinput, den wir hatten, dass wir halt auch viel handwerklich machen konnten. Das hat mein Arbeiten ziemlich befruchtet. Die Weiterbildung, die ich jetzt mache, ist sehr theorielastig, zum Teil wirklich anstrengend, wenn es Online-Fortbildungen sind. Und das gesamte Praktische, was uns ja eigentlich ausmacht, die manuelle Fertigkeit, ja, das kommt für mich persönlich ein bisschen zu kurz. Da bin ich ein bisschen traurig drum. Weil bei all dem theoretischen Wissen gibt es immer wieder auch den Punkt, wo man dann da sitzt und einfach mal einen praktischen Rat braucht. Und das war, was dann sehr schön war im Rahmen der Weiterbildung, waren die Hospitationen, die ich machen konnte, mir einfach mal angucken konnte, wie machen andere das, wie lösen andere die Fälle,
Wo
dass
waren Sie
ich.
denn? Haben Sie schon Hospitation gemacht?
Ja, habe ich gemacht, genau.
In welchem
Und
Praxen waren Sie da?
beim Herrn Professor Sonntag
Ah ja.
in Oberkassel in der Praxis war ich einen Tag und beim Herrn Dr. Zirkel
Ah ja, in Köln.
in Köln, genau.
Ja, Freunde, da merken Sie ja, dass es jeder ein bisschen anders macht.
Ja, genau, das war eben für mich ganz spannend. Wie gehen andere an die Dinge ran? Wie lösen andere die Situation? Beim Herrn Dr. Zirkel durfte ich sogar durch einen Spion mitgucken, assistieren und mitgucken. Und das war ganz, ganz spannend, weil ich ganz nah dran war und nicht nur am Bildschirm sozusagen. Ja, und ich finde, das holt die Endodontie von dem hohen Podest und dem ganz hohen Anspruch auch mal wieder auf eine Ebene, wo ich das Gefühl habe, die erreiche ich gut. Als jetzt noch nicht so lang behandelnder Kollege. Ich bin jetzt erst 10 Jahre dabei.
Ja.
Ein Drittel meines Berufslebens sozusagen, ja.
Nein, das ist nicht ein Drittel Ihres Berufslebens. Hoffentlich nicht.
Ja, wenn die Augen das mitmachen, wahrscheinlich auch noch länger. Dank des Mikroskops hier.
Ja, das stimmt. Stellen Sie
Genau.
das Licht am Mikroskop nicht zu hell ein, dann halten Ihre Augen auch länger. Also vor allem, wenn Sie indirekt dann auch mal gucken. Das ist dann, das das ist dann so. Ja, es ist natürlich so ein bisschen wie bei den Köchen, ne? Also kaufen Sie mal die gleichen Zutaten und geben Sie das jemandem, der halt nur Fritten irgendwie zu Hause warm macht und der kocht Ihnen daraus ein Essen, das schmeckt Ihnen wahrscheinlich nicht, und geben Sie es einem Sternekoch, die gleichen Zutaten, und einfach nur durch die Prozeduren wird das zu einem ganz anderen Gericht. Das ist eben das Schöne. Ich habe jetzt gerade das Editorial geschrieben für das Jahrbuch Endodontie 2022, was zur DGET-Tagung rauskommt. Und da vergleiche ich die Endodontie mit einem schwer zu erlernenden Instrument, mit der Violine. Weil vielleicht hat nicht jeder Hörer und nicht jede Hörerin mal Violine versucht zu spielen. Aber einige wird es da draußen geben, die sich darin mal versucht haben. Und die ersten Töne, die Sie auf einer Violine. Haben Sie mal Violine gespielt?
Ich habe Klarinette gespielt.
Ah ja, ich glaube, das Thema hatten wir schon mal. Die ersten Töne sind grässlich. Aber auf der Klarinette auch, gebe ich zu.
Ja.
Grässlich. Und da geben die meisten schon auf. An dem Punkt sind schon mal 50% der Leute sagen, ich bin raus. Ich gehe lieber mit dem Hund spazieren oder was weiß ich. Und diejenigen, die dann aber jemanden richtig gut Klarinette spielen gehört haben oder richtig gut Violine spielen gehört haben, die denken sich, das muss doch irgendwie gehen. Also irgendwie muss ich die Koordination ja hinkriegen und die Intonation hinkriegen. Und dann gibt es so die ersten Erfolgsmomente, wo man dann mal so eine Passage so nachspielt, dass sie sich fast so anhört wie bei Yehudi Menuhin. Oder gibt es einen tollen Klarinettenspieler, den Sie bewundert haben, damals ganz sicherlich.
Ja, Sabine Meyer.
Na, sehen Sie, die sagt mir wiederum nichts. Und ja, also Yehudi Menuhin war ein Idol meiner Jugend, muss ich sagen. Aber da war ich auch ein bisschen schräg gewickelt. Faszinierender Geiger. Und damals auch schon sehr alt. Und sehr alte Menschen, die etwas gut beherrschen, die faszinieren mich sowieso seit eh und je. Deshalb lese ich auch immer gern die alten Bücher. Und wenn ich auf Kongressen irgendwelche sehr alten Menschen treffe, dann frage ich sie, was haben die für die Zahnmedizin gemacht, wenn die jetzt noch mit 85 über einen Kongress laufen. Ja. Und da trifft man schon Persönlichkeiten.
Was
Das
ist
ist.
denn mit Paganini, dem Teufelsgeiger?
Ja gut, der hat ja erst vor 250 Jahren gelebt. Den kann ich nicht fragen.
Okay.
Aber der Paganini war schon sehr speziell. Das war, ich würde sagen, so der Michael Jackson seiner Zeit, weil der damals schon sehr berühmt war und dann sogar eingelocht wurde, also ins Gefängnis gekommen ist, wo ihm dann eine Darmsaite nach der anderen gerissen ist, bis nur noch die G-Seite übrig geblieben ist. Und dann hat er im Gefängnis, hat er dann solche Etüden aufgeschrieben, nur für die G-Seite, die auch sehr berühmt geworden sind. Also eben Übungen, die man nur auf der G-Seite spielt. Man muss dann natürlich auch in die hohen Lagen rein. Und das ist dann auf der dicken Seite natürlich dann nicht so einfach. Aber das hat er richtig gut gekonnt.
Es gibt auch Leute, die machen nur manuelle Endodontie. Die können das auch richtig gut.
Also nicht maschinell, sondern nur manuell.
Ja,
Ja,
früher.
natürlich, klar,
Wie
ja.
es begann.
Wie es begann,
Ja.
richtig. Ja. Und da muss man.
Wenn man sein Instrument kennt, glaube ich, dann
Ja, dann
ist
braucht man.
vieles möglich.
Da braucht man immer weniger Werkzeuge. Das ist halt auch das, wo ich immer ein bisschen versuche, die Endodontie auch ein bisschen pragmatisch anzugehen. Das heißt, dass man mit wenigen Hilfsmitteln, aber die in einer großen Bandbreite gut beherrscht, einsetzt. Das geht natürlich in so einem Fachgebiet wie der Endo auch nur beschränkt. Also da muss man auch schon mal auf das ein oder andere Instrument ausweichen. Aber vom Grundsatz her gelingt das schon sehr gut, vor allem wenn man unsere Modifikation der Routineninstrumente anguckt, wo wir halt zwischen ISO-Größen schaffen und uns damit eigentlich. Mir ist immer wichtig, dass die Präparationsform, die ich umsetzen möchte, erst in meinem Kopf entsteht, anhand der Vorbefunde, anhand dessen, wie der Kanal sich dort vom Gleitpfad her gestaltet, wie die Verläufe sind in unseren 3D-virtuellen Planungen. Und wenn man dann die endgültige Form im Kopf hat, dass man dann die einfachste und sicherste Methode wählt, wie man diese Formgebung in den Wurzelkanal hineinbekommt. Und so ist diese Technik entstanden, die Sie ja hier gelernt haben. Und die ist ja wirklich frappierend einfach, aber so universell einsetzbar.
Ja, und mit so schönen Ergebnissen.
Ja.
Ja, aber wenn ich jetzt auf der Suche bin nach Fortbildung,
Ja, Sie sind ja ein gutes
Wo schaue
Beispiel.
ich dann?
Wo schauen Sie dann? Ich fand die These, die Sie da aufgestellt haben mit der studentischen Gesellschaft für Endo, die Sie ja damals da irgendwo mitgegründet haben, sage ich jetzt mal, auch wenn das irgendwo die anderen Semester waren, aber Sie waren ja der erste Jahrgang, der da quasi durchgerutscht ist und ich weiß gar nicht, ob man da Mitglied werden konnte oder nicht. Ich finde das wirklich schwierig und immer wieder eine Herausforderung, den Brückenschlag zwischen der Praxis und der Wissenschaft. Und zwar in beide Richtungen, wirklich in beide Richtungen gedacht. Weil das Problem, was Sie ja erschildern, ist das zu wissenschaftlastig und dann kommt der praktische Bezug zu spät. Und dann wird die Endodontie extrem verkopft. Und dann gehen sie zu irgendwelchen Leuten, wo sie denken, die machen eine Sache ganz toll, weil sie einen tollen Vortrag von ihnen gehört haben. Und dann schlagen sie beide Hände über den Kopf zusammen in der Praxis, wenn sie sich angucken, dass die das halt gar nicht umsetzen können. Das heißt, die sind dann mehr die Theoretiker. Die haben dann jede Publikation dazu gelesen und wissen genau die Vorzüge des Spielprotokolls und welche Auswirkungen das hat auf den Haftverbund der Sealer, den man benutzt. Aber selber klinisch übersehen die reihenweise, die Wurzelkanäle machen Stufen rein und die Wurzelfüllungen sind zu kurz. Als krasses Beispiel mal genannt. Umgekehrt ist es aber auch so, man muss sehr aufpassen, dass die Endodontie oder die Zahnmedizin als Ganzes nicht zu sehr als Handwerk gesehen wird. Weil ich sehe dort auch ganz viele Misserfolge dadurch entstehen, dass einfach das Wissen und der akademische Hintergrund fehlt. Und man das Ganze nur noch runterbricht auf eine manuelle Zuwendung. Das Problem ist dann gar nicht so sehr, dass jetzt die Behandlung nicht toll ist und top ist, sondern dass die Verhältnismäßigkeit nicht stimmt. Das heißt, dass man kann eine tolle Krone präparieren, aber wenn der Zahn keine gebraucht hat, dann ist das ein Mangel an Urteilskraft. Und das ist dann genauso gefährlich. Und das sieht man, finde ich, heutzutage, wenn man sich so mit Leuten unterhält, die in ein Segment so reingerutscht sind, die dann stolz sagen, dass sie 3000 Implantate im Jahr legen, ja? Dann muss ich so sagen, glaube ich nicht so ganz, dass das Fach also vollständig wahrgenommen wird. Also von der praktischen Seite und von der akademischen Seite. Und beides braucht es. Also es wäre ja furchtbar, wenn wir dann wieder auf das Niveau des Dentisten kommen. Das ist es dann. Also das ist dann, man kann dann die Arbeit anerkennen, aber man kann das Werk nicht anerkennen. Das ist eben das. Und deshalb versuche ich immer, und das ist ja auch der Grund, weswegen wir den Podcast machen, von der Wissenschaft in die Praxis. Und manchmal muss man aber auch von der Praxis wieder zurück in die Wissenschaft. Und deshalb ist das für Sie auch vielleicht gar nicht so schlecht, dass es jetzt im Masterstudiengang wieder ein bisschen mehr verkopft ist und zu wenig praktisch, weil das stößt ja auch ganz viele Türen auf und Sie stellen sich jetzt auf einmal Fragen, die Sie sich sonst nicht gestellt hätten, wenn Sie nur an einem praktischen Problem gearbeitet hätten. Und die Art und Weise, wie ich jetzt meine verschiedenen Fortbildungskonzepte, wie die sich daraus entwickelt haben, ist eigentlich ein ganz schönes Spiegelbild von dem, was wir gerade besprochen haben. Nämlich, das geht von Referent für ein Subthema der Endodontie im Rahmen eines strukturierten Curriculums über viele, viele Module, wie wir jetzt in Dresden im November machen werden. Da werde ich 2 Tage nur das Thema Obturation besprechen. Bis hin zu wirklich absoluten kurzen Eintages-Impulsveranstaltungen. Und das wird jetzt sein. Am 5. und am 6. November haben wir hier einmal in der Praxis den Praxisintensivkurs. Das ist die Möglichkeit für die Zahnärzte, ganz kliniknah einen Echtzahn, also einen extrahierten Zahn, den die dann mitbringen, unterm DVT anzugucken, im Phantomkopf von A bis Z inklusive aller Anwendungen. Aufbereitung und auch der echten Spülprotokoll, also mit Hypochlorit und EDTA und Aktivierung, bis hin zur Obturation, die wir dann am Samstag machen, und der radiologischen Nachkontrolle. Und da machen wir dann sogar noch eine DVT-Nachkontrolle plus ein Einzelbild. Das wird jetzt am 5. und am 6. sein. Das ist so ein intensiver Kurs, dass wir das nur mit 6 Teilnehmern machen. Ich glaube, dass da noch ein Platz frei ist. Und witzigerweise am 5. Nachmittags bin ich dann sogar noch hier in Essen Dann macht der Dr. Neuen nämlich den Teil am Nachmittag für den Praxisintensivkurs und dann mache ich zusammen mit der Frau Grotzki und mit der Frau Martin so einen ganz praxisnahen Einblick in die moderne Endodontie. Da geht es mir vor allem um das Urteilsvermögen. Also das ist ein Kurs, der ist für Generalisten und für die ZFAs. Das heißt, da kann die ZFA kommen und der Zahnarzt. Und die ZFA kriegt dort eine Schulung für Kofferdamm, Röntgentechniken, also wie röntgt man richtig exzentrisch? Wann muss man es von distal exzentrisch machen? Wann von mesial exzentrisch? Wenn man welche sonst überlappenden Kanäle darstellen möchte. Und das schulen wir zusammen, den Zahnarzt und die ZFA. Und wie assistiert man richtig? Also welche Aspekte sind unterstützend im Rahmen der endodontischen Assistenz? Weil Endo ist eine Teamsache. Also unsere Endos wären nur halb so schön, wenn wir nicht so ein tolles Team hätten hier, was quasi jeden Aspekt der Behandlung auch mitträgt und auch in großen Zügen mitverstehen muss. Und das sind eben diese Ömus-Reihe, das wird jetzt einmal in Essen sein am 5. November und es wird in diesem Jahr auch nochmal auf dem Weihnachtsmarkt in Baden-Baden sein. Irgendwann Anfang Dezember, genau am 3. Dezember, da freue ich mich schon, weil das ist immer direkt neben dem Weihnachtsmarkt. Da gibt es leckere Maronen in Baden-Baden für das ganze Team. Ja. Ja, dann gibt es natürlich das große Highlight, die DGET-Tagung in Berlin. Die ist dieses Jahr noch vom 25. bis zum 27. November. Und da gibt es von unserer Seite den Workshop für die Self-Adjusting File 2.0, also für das neue System. Das ist nochmal aufwendig überarbeitet worden. Zu viel darf ich hier nicht verraten. Sonst kriege ich Ärger vom Steller, aber das wird ganz spannend sein und tatsächlich weltweit der erste Kurs für dieses neue System bei der DGET-Tagung in Berlin. Der Workshop wird wahrscheinlich rasend schnell ausgebucht sein. Also diejenigen, die sich dafür interessieren, sollten sich schnell bei Ömus melden und für den 25. November anmelden. Ja, das Curriculum in Dresden haben wir am 12. und am 13. November. Ja, und dann haben wir, wo dann noch Zeit bleibt, haben wir noch Hospitationen. Und das ist auch eine ganz tolle Art der Weiterbildung, weil es ist dann eins zu eins. Das heißt, die Fragen, die sich die Kollegen stellen, die werden hundertprozentig beantwortet. Ich bespreche vorher mit denen, was die lernen wollen. Wir bestellen die Patienten entsprechend ein. Die Hospitanten kommen zusammen mit der ZFA, die dann auch bei uns am Stuhl sitzt. Erst guckt sie zu, dann wird sie trainiert und dann behandelt sie auch mit uns mit. Und ein sehr großer Motivator, dass die ZFA mitkommt, damit das Umsetzen in der Praxis klappt. Weil die Zahnärzte sind ja nicht die, die dann die fehlenden Materialien bestellen. Wenn die ZFA da ist, die findet das ja so toll, die macht sich direkt eine Liste und sagt, was muss bestellt werden am Montag. Und wenn das da ist, wird es natürlich direkt ausprobiert. Und der umgekehrte Fall ist ja dann auch, hat jeder von den Hörerinnen und Hörern vielleicht auch schon mal mitgemacht. Sie sind auf einer Fortbildung, Sie finden das ganz toll an einem Samstag, Ihr Team ist nicht mit dabei. Sie kommen am Montag zurück und sagen, Mensch, ich habe was ganz Tolles gelernt, wir müssen jetzt die Endo so, so und so machen. Und die schlagen die Hände über den Kopf zusammen und sagen, oh Gott, der Chef war wieder auf einer Fortbildung, jetzt müssen wir unser ganzes Konzept ändern. Und dann blockieren die das eher, weil die sagen, also es ist ja wirklich so, Verhaltensänderung ist ja nun mal eines der schwierigsten Dinge im Leben. Wenn die ZFA aber mit war, dann erlebe ich das genau umgekehrt. Das heißt, die sagen dann, ja, irgendwann brauchen wir auch mal ein Mikroskop, irgendwann, wir müssen noch den und den Röntgenhalter holen, weil mit unseren geht das gar nicht, das exzentrische Röntgen und, und. Ja, ist ja wunderbar. Also Besseres kann man sich doch nicht vorstellen, als dass man da einfach mitgezogen wird. Ja, so haben wir wirklich noch ein richtiges Feuerwerk in diesem Jahr. Und es gibt tatsächlich Kollegen, die buchen gar keine Fortbildung, sondern die buchen nur regelmäßig Hospitation bei uns. Das ist tatsächlich so, die haben mal wie ein Dauerticket und waren wirklich schon oft da gewesen und kommen jedes Jahr regelmäßig und nehmen dann immer so viel mit an Informationen und Wissen, dass für die immer wieder lohnt. Und ich kann das auch nachvollziehen, weil das, was wir ja machen, ist ja nicht einfach. Sie merken das ja, sie
Ja.
beschäftigen sich ja jetzt inhaltlich einmal im Monat 3 Tage über den Masterstudiengang plus jetzt jeden Dienstag hier bei uns. Und sie merkt, was das für ein langer Weg ist.
Ja, man muss sich das Thema immer wieder von unterschiedlichen Gesichtspunkten aus angucken. Und ich kann sagen, zugucken ist eine ganz, ganz wesentliche Komponente, wo man ganz, ganz viel lernen kann. Ja. Am meisten habe ich gelernt, als ich bei meiner eigenen Füllungstherapie über die Videobrille zugucken durfte.
Ah, okay.
Das war ganz, ganz toll.
Ja. Was war da gewesen?
Sie haben mir im Rahmen der Präventivvorlesung die Augen geöffnet für meine Befunde.
Okay.
Danach habe ich gesagt, dann müssen Sie das auch lösen.
Ach so, okay. Die Behandlung, die wir dann unter dem Mikroskop bei Ihnen gemacht
genau,
haben.
Genau, und dann haben Sie die Behandlung unter dem Mikroskop bei mir gemacht.
Und da habe ich auch die Videobrille gemacht. Gehabt, wo Sie dann
genau.
Quasi
das war,
eingetaucht sind.
Genau. Das war im Grunde meine erste Live-Hospitation, die ich hatte, an mir selber sozusagen. Und seitdem finde ich, das ist ein ganz tolles Konzept. Und ich komme noch oft dienstags in den Genuss, zuschauen zu dürfen. Und ich kann nur jedem raten, wirklich zuzuschauen und sich für so einen Tag anzumelden und auf die Finger zu gucken, weil da kann man immens viel lernen. Und je öfter ich zugucke, umso mehr oder umso ein größeres Tiefenverständnis kriegt man von dem, was da gerade vor sich geht. Ohne dass man Fragen stellt, einfach nur noch übers Erleben. Das ist ganz spannend.
Ja, ja.
Auch wenn man selber gar nicht sozusagen mit den Instrumenten den Kanalverlauf nachvollziehen kann. Ja. Wobei man sich nicht abschrecken lassen darf davon, was man gesehen hat und wie gut es geklappt hat. Und wenn man dann selber wieder am Patienten sitzt, dann wird man zunächst einmal wieder völlig auf sich zurückgeworfen und mit seinem Problem allein gelassen. Und dann ist die Schwelle sehr hoch, da muss man einmal drüber finden. Und dann entwickelt sich aber der doppelte Spaß an der Arbeit.
Das stimmt, ja. Ja, also der Lernzyklus ist ja dann der erst lesen, dann zuschauen, dann assistiert, also quasi wenn der Lehrer greifbar ist, selber ins Tun kommen und danach eigentlich der wichtigste Punkt, üben.
Ja.
Und das kann ich auch wieder nur so sagen, der Grund, weswegen ich mich auf Endodontie limitiert habe, ist der, dass ich gemerkt habe, ich werde sonst nicht besser. Weil es macht einen Unterschied, ob man eine Endo am Tag macht. In der Praxis ist ja auch schon viel in der generalisierten Praxis. Wenn Sie eine am Tag machen, ist ja schon total viel. Aber dann haben Sie in 2 Wochen nicht die Übung, die ich an einem Tag habe.
Ja.
Wenn man das auf die Endo limitiert. Und das ist dann so, dadurch, dass man das auf Überweisungsbasis macht, kriegt man ja auch nur die schweren Fälle. Das heißt, man muss halt wirklich richtig anstrengend den Berg rauf.
Ja.
Und das mit vielen Fällen. Und dann hat man davor auch keine Angst mehr. Also das ist dann der Weg. Also wie man seine Angst am besten verlieren kann, ist, dass man wirklich reinrennt. Ja? Also wenn man die Angst davor hat, dass man Kanal nicht findet, dann soll man sich möglichst die total obliterierten Fälle überweisen lassen. Ja?
Ja.
Und dann findet man einen Weg, wie man das immer vorhersagbar hinbekommt und dann ist es toll, dann ist es wirklich, also mich gruselt in der Endo jetzt nichts mehr. Also das ist dann, egal ob da jetzt ein abgebrochenes Instrument kommt oder nicht, eine Anekdote erzähle ich noch und dann machen wir aber schon das Mikro aus. Heute habe ich eine Patientin beraten, in der mesiobokalen Wurzel eines oberen Sechsers mit einer traumhaft schönen Krone. Tolle Krone, top im Röntgenbild, kein tastbarer Spalt, war obliteriert gewesen. Kollegin hat eine Messaufnahme gemacht, war zu kurz, versuchte dann weiter vorzugehen, hat das Instrument abgebrochen. Gut erreichbarer Instrumentenkopf, also schon ein ordentlich langes Instrument, das wird auch fest sitzen im Kanal, aber kann man minimalinvasiv, also man wird dann keinen Flurschaden haben. Also ist für mich ist das in der Einschätzung der Prognose so, als wenn das Instrument nicht drin wäre. Kleine apikale Aufhellung, wunderbar im Knochen, tolle Krone, also kann man sagen, hohe bis höchste Prognoserate. Und die Patientin, die sagt dann, die war richtig enttäuscht. Die hat gesagt, also sie hat den Termin bei mir eigentlich nur gemacht, um sich halt das Okay zur Extraktion so abzuholen, weil sie war schon bei zwei anderen und die haben ihr gesagt, ja, total schwierig, total kompliziert und ob man das überhaupt rausbekommt und ob es dann auch noch heilt. Und ich nenne jetzt keine Namen, aber das war quasi der eine Kollege, war jetzt schon jemand, der die Endodontie beherrscht, ja, sage ich jetzt mal so. Den kenne ich auch ganz gut. Und sie hat sich schon quasi für die Extraktion entschieden. War natürlich enttäuscht.
Da sie hätte gesagt, sie nicht anrufen dürfen.
Ja, die war richtig enttäuscht. Das war interessant. Also von der Psyche war das total interessant. Weil sie hätte Grund gehabt zur Freude. Und dann sieht man alleine, dass wenn jemand schon den Entschluss für etwas gefasst hat, ihn dann davon abzubringen, kann dann auch Schmerz bedeuten, obwohl das ja eigentlich viel besser ist. Ja, also so wie wenn jemand vom Hochhaus springen will, weil er sich das Leben nehmen möchte, ja, so kam mir das vor. Ne? Jemand, der ihn dann daran hindert und sagt, nee, und einem auch zeigt, dass das Leben schön ist, der sagt, boah, nee, du bist jetzt echt ein Spaßverderber, ich bin doch schon entschlossen zu springen. Und das war wirklich strange. Und ich habe erst gedacht, dass das an dem dentalen IQ der Patientin liegt, weil ich habe ihr das vielleicht etwas komplizierter erklärt. Und ich habe ihr das dann mit ganz einfachen Sätzen nochmal gesagt, ja, wie ich das einschätze. Und dass, wenn sie sich halt den Zahn ziehen lässt, hat sie nie wieder an der Stelle einen Zahn. Und dass die Konsequenz eines Implantats und einer Brückenversorgung ja auch bedacht werden muss, was es ja dann bedeutet für den Eingriff und für die Prognose. Das ist ja dann wirklich eher schwach. Ja. Und das war interessant. Und dann habe ich ihr aber gesagt, jetzt soll sie erstmal eine Nacht überschlafen und sich dann ganz in Ruhe entscheiden.
Auf die Hospitation freue ich mich.
Ja, wenn wir das an einem Dienstag einbestellen. Ich wollte ihr eigentlich sogar nicht, weil sie auch schon unter Antibiotikagabe steht. Also die hat Beschwerden, die hat eine apikale Aufhellung und das abgebrochene Instrument drin. Habe ich hier für nächste Woche Dienstag einen Termin angeboten, aber ich glaube, da haben sie Urlaub.
Ja.
Sie hat aber gesagt, nee, das ist hier zu früh, da kommt sie auf gar keinen Fall. Ach. Also manchmal versteht man es nicht. Ne? Also das ist dann. Mich würde das nicht wundern, dass sie sich den Zahn vielleicht sogar entfernen lässt, einfach aus reiner Boshaftigkeit. Weiß ich nicht, aber wem gegenüber dann? Ja, nur sich selbst.
Ja.
In dem Zusammenhang, man soll nie aufhören zu lernen, nicht als Patient, nicht als junger Zahnarzt, nicht als mittelalter Zahnarzt und vor allem nicht als Hochschullehrer von angesehenen Universitäten im In- und Ausland. In diesem Sinne,
einen ganz schönen Abend.
Wünsche ich Ihnen auch. Das war eine weitere Folge von Intradental. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Dadurch erhöhen Sie die Sichtbarkeit für interessierte Kollegen. Noch mehr würde ich mich über ein direktes Feedback freuen. Dafür können Sie in den Shownotes auf den Link ganz unten klicken. Sie gelangen dann auf eine Seite, wo Sie uns direkt eine Nachricht einsprechen können. Weiter können Sie uns natürlich auch eine E-Mail senden. Sie erreichen uns über info@intradental.de. Wenn Sie uns Patienten für komplexe Wurzelkanalbehandlung überweisen möchten oder an unseren Fortbildungen interessiert sind, besuchen Sie unsere Webseite www.siriusendo.de. Unsere wissenschaftlichen Veröffentlichungen finden Sie auf der Institutswebseite unter ormed.net. Ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Diese erscheint sonntags um 10 Uhr.